NDR Info. Echo des Tages.
Merkel und Sarkozy versuchen, den Druck auf Griechenland zu erhöhen, doch da passiert heute erstmal nichts. Einheitsregierung für Palästina. Vor genau 60 Jahren hat die Queen den englischen Thron bekommen und der Radprofi-Contador wegen Dopings verurteilt. Das und mehr sind die Themen heute im Abend im Echo des Tages. Am Mikrofon begrüßt Sie Rüdiger Mark. Heute Abend werden Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Sarkozy gemeinsam in einem Fernsehinterview zu sehen sein. Ein Schelm, wer dabei an den Wahlkampf denkt, in dem in Frankreich Sarkozy ums politische Überleben kämpft. Vorher haben die beiden mal eben den Druck auf Griechenland erhöht, wo die Rettungsbemühungen in einer Sackgasse stecken. Merkel und Sarkozy wollen jetzt nicht den Superkommissar, sondern das Supersperrkonto, auf das die griechische Regierung keinen Zugriff hätte. So soll Griechenland gerettet werden. So viel deutsch-französischer Harmonie war selten. Effi Seibert hat sie in Paris beobachtet und hören Sie genau hin, wenn gleich Angela Merkel auf Englisch Herrn Sarkozy antwortet. Das hat das Zeug zu einem Klassiker.
Sie funktionieren wie ein altes Ehepaar, das sich höflich zugewandt ist. Vor dem Fernsehinterview in Paris fragt Nicolas Sarkozy Angela Merkel auf Englisch, ob sie denn nach dem gemeinsamen Mittagessen nun ein bisschen müde sei.
Are you tired?
Tired, nee.
So kennt man sie, die Kanzlerin. Wie gewohnt bezeugen beide in dem Interview dann die deutsch-französische Freundschaft. Sarkozy legt dabei etwas dicker auf. Ja, ich bewundere Frau Merkel als Frau, die ein Volk von 80 Millionen durch die Krise führt. Und ich empfinde Freundschaft für sie. Die Antwort der Kanzlerin ist ein bisschen nüchterner.
Es war uns nicht in die Wiege gelegt, dass wir nun uns gut verstehen, dass wir freundschaftlich zusammenarbeiten, dass wir uns aufeinander verlassen können. Aber wir haben es aus historischer Verantwortung und auch aus persönlicher Zuneigung getan, aber vor allen Dingen auch aus historischer Verantwortung.
Inhaltlich ziehen beide an einem Strang. Das gilt vor allem für Griechenland. Merkel und Sarkozy scheinen so langsam die Geduld mit Athen zu verlieren. Beide fordern Griechenland auf, die zugesagten Reformen bedingungslos umzusetzen und die Forderungen der Troika-Kontrolleure zu erfüllen. Andernfalls gäbe es keine zusätzlichen Milliardenhilfen. Merkel und Sarkozy schlagen außerdem ein Sonderkonto vor.
Die Idee, dass man die notwendigen Zinszahlungen für die Schulden auf ein extra Konto legt, womit gesichert ist, dass Griechenland dieses Geld dann auch beständig bereitstellt.
Beide Regierungschefs betonen aber, sie wollten, dass Griechenland im Euro bleibe. Zweiter wichtiger Punkt der deutsch-französischen Besprechungen, die Lage in Syrien.
Madame Merkel et moi, nous ne pouvons pas accepter le statu quo.
Wir sind uns einig, dass wir den Status quo nicht akzeptieren können. Wir wollen eine internationale Gruppe der Freunde Syriens aufstellen, zusammen mit der Arabischen Liga. Wir werden das syrische Volk nicht alleine lassen. Es ist ein Skandal, was sich da abspielt. Die Finanzminister, die heute am Treffen teilgenommen haben, haben Hausaufgaben bekommen. Sie sollen bis zum Sommer konkrete Schritte erarbeiten, wie die Unternehmenssteuern beider Länder angeglichen werden können. Deutschland und Frankreich sind Haupthandelspartner. Gerade mittelständische Unternehmen würden von einer solchen Steueranpassung profitieren. Abgesehen von diesen inhaltlichen Punkten kam auch das Thema Wahlkampfhilfe auf den Tisch. In den letzten Tagen wurde in Frankreich viel darüber diskutiert, ob die Kanzlerin dem Präsidenten zu stark Wahlkampfhilfe leiste, obwohl er noch nicht einmal Kandidat ist. Daraufhin sagte die Kanzlerin, sie unterstütze Sarkozy, weil er der gleichen politischen Familie wie sie angehöre. Das sei normal und üblich.
Und ich unterstütze Nicolas Sarkozy in jeder Fasson, weil wir einfach zu befreundeten Parteien miteinander gehören, egal was er tut.
Das politische Ehepaar Merkel-Sarkozy scheint offensichtlich bedingungslos zu funktionieren.
Sarkozy sprachlos, das dürfte Seltenheitswert haben. Das Europa-Traumpaar. Der französische Präsident hofft, mit der Hilfe der Kanzlerin die Wahl im eigenen Land zu gewinnen. Das ist das Thema unseres Kommentars von Anne-Christine Heckmann. Sie warnt, zu viel Merkel ist ungesund.
Es ist ein bedingungsloser Beistand, den die Kanzlerin dem Präsidenten in Paris versprochen hat. Ich unterstütze Nicolas Sarkozy, egal was er tut, betonte Merkel. Und dann fügte sie noch schnell hinzu, in Bezug auf seine Kandidatur. Doch das ging im Gelächter der Journalisten unter. In Frankreich geht derzeit garantiert nicht unter, dass der Präsident sich an Deutschland festklammert. Früher, als er noch in Topform war, spottete Nicolas Sarkozy im Élysée-Palast schon mal über die behäbige Angela Merkel. Jetzt, wo er schwächelt, könnte man denken, die Kanzlerin ist zu seinem Lebenselixier geworden. Sie gibt ihm Halt und Kraft in einem Wahlkampf, den er für sich selbst noch nicht mal offiziell eröffnet hat. Für seine Wiederwahl will sich der Präsident mit deutschen Federn schmücken. Schwarz-Rot-Gold ist eben gerade erfolgreicher als Bleu-Blanc-Rouge. Deutschland strotzt nur so vor Wirtschaftskraft, es hat weniger Arbeitslose und exportiert wie ein Weltmeister. Und dann erst die Kanzlerin. Sie ist bewundernswert, sagt Sarkozy immer wieder. Eine Frau, die ein Land von mehr als 80 Millionen Menschen so gut regiert. Bemerkenswert. Wo er schon mit 65 Millionen in Frankreich überfordert scheint. Die Franzosen wollen ihn nicht wieder wählen. In den Umfragen liegt der Sozialist François Hollande vorne. Viel Zeit bleibt Sarkozy nicht mehr. Deshalb setzt er jetzt alles auf die Deutschlandkarte und verknüpft sein Schicksal mit dem von Angela Merkel. In der Krise hat das Duo Merkozy harmoniert. Wieso also nicht im Wahlkampf? 15 Mal in nur einer Stunde hat Sarkozy letztens im Fernsehen das Wort L'Allemagne ausgesprochen, um seinen Landsleuten die Reformen nach deutschem Vorbild zu verkaufen. Viele werfen dem Präsidenten schon vor, er verstecke sich hinter Deutschland. Sarkozys Deutschland-Elogen nehmen kein Ende. Die Sozialisten sprechen von einer Obsession. Sarkozys Fürsprecher dagegen sagen, in den deutsch-französischen Beziehungen habe es immer schon enge Verbindungen gegeben. Und warum sollte man das madig machen? Es ist doch ein gutes Zeichen. Nur die Menschen in Frankreich reagieren langsam gereizt auf Sarkozys Deutschland-Euphorie. Auf Dauer lässt sich die nämlich nicht mit dem Stolz einer Grande Nation vereinbaren. Die Franzosen wollen, dass sich ihr Präsident um sie kümmert und auch ihnen mal ein bisschen Bewunderung und Liebe entgegenbringt. Sarkozy sollte sich in Acht nehmen. Wenn er weiter so dick aufträgt, könnte das Ganze nach hinten losgehen. Und aus seiner Deutschland-Euphorie könnte in Frankreich eine Deutschland-Phobie werden.
Das war der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Er war von Ann-Christine Heckmann. So, und was passiert in Griechenland? Nicht genug, werden viele europäische Politiker sagen, nicht nur Merkel und Sarkozy. Heute nämlich hätte sich der griechische Ministerpräsident Papadimos mit Vertretern der Regierungsparteien treffen sollen, um weiter über einen Weg aus der Dauerkrise zu beraten. Hatte aber nicht. Das Treffen wurde auf morgen verschoben. Stattdessen müssen sich die Griechen jetzt mit dem nächsten Angriff der deutsch-französischen Front beschäftigen. Thomas Bormann.
Die griechische Regierung hat noch nicht auf die Forderung nach einem Sonderkonto zur Schuldenzahlung reagiert. Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Sarkozy hatten heute gefordert, Griechenland solle alle Staatseinnahmen in einen Sonderfonds lenken und daraus dann vorrangig die Zinsen für die Hilfskredite bezahlen. Aber Politiker und Journalisten in Athen fragen, wie das denn in der Praxis aussehen solle. Sie fürchten, Griechenland hätte dann nicht mehr die Hoheit über seinen eigenen Staatshaushalt. Stattdessen würden vermutlich Aufpasser der Troika, also der EU, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds, im Finanzministerium in Athen das Sagen haben. Die Troika würde aufpassen, dass mit den Staatseinnahmen Griechenlands auch wirklich zuerst die Zinsen für die Kredite bezahlt werden. Andere Zahlungen könnte die Troika blockieren, so die Furcht. Schon vor diesem Vorschlag war die Wut vieler Griechen auf die Troika gewachsen. Die ziehen uns durch den Dreck, ich kann's nicht fassen. Viele Griechen nämlich wehren sich gegen die Forderung der Troika, die Löhne in der Privatwirtschaft um gut 15% zu senken. So solle die griechische Wirtschaft wettbewerbsfähiger werden und so könne der griechische Staat Kosten sparen, wenn er Aufträge an solche Firmen erteilt. Eine 45-jährige Frau, die selbst von solchen Lohnkürzungen betroffen wäre, warnt, Griechenland dürfe nicht kaputt gespart werden. Die müssten viel härter verhandeln. Es geht doch um so viel. Nicht nur bei uns, auch bei denen. Die Zukunft des Euro steht auf dem Spiel. Und die Zukunft anderer Länder. Nicht nur die Zukunft Griechenlands. Trotzdem. Finanzminister Venizelos sieht keine Alternative zum harten Sparkurs und sagt, ja, die Leute werden ärmer, ja, wir leben in dramatischen Zeiten, ja, es ist tragisch, Löhne und Renten kürzen zu müssen, aber die Alternative dazu ist unvorstellbar. Genau das versuchen wir doch zu verhindern. Die Alternative, das wäre der Staatsbankrott. Dann hätten viele Griechen nicht weniger Lohn, sondern gar keinen Lohn mehr, so warnt der Finanzminister. Aber neben Finanzminister Venizelos verteidigt nur Ministerpräsident Papadimos so vehement den Sparkurs. Andere Mitglieder der Regierung haben auch Vorbehalte. Die Krisensitzung, auf der die Regierung heute den Sparkurs beschließen sollte, wurde erstmal abgesagt und auf morgen vertagt. Morgen wollen viele tausend Griechen gegen die geplanten Lohnkürzungen protestieren. Die Gewerkschaften haben sogar zu einem Generalstreik aufgerufen. Griechenland ist einer Lösung der Krise heute nicht näher gekommen.
Das war ein Beitrag von Thomas Bormann und wir verlassen jetzt Europa und gehen in die arabische Welt. Nach einem Wochenende voller Gewalt scheint Syrien vor einem Bürgerkrieg zu stehen.
Es gab ziemlich konstantes Artilleriefeuer seit heute Morgen um 6. Es klang am Anfang wie Mörserfeuer, aber die Einheimischen sagen, dass jetzt Raketenwerfer eingesetzt werden. Ich spreche hier aus dem Inneren eines Gebäudes. Wie alle Leute versuchen wir, möglichst viele Wände zwischen uns und die Straße zu bringen. Es gibt Berichte, dass das Feldhospital in diesem Bezirk von Homs angegriffen und getroffen wurde. Wir können das im Moment nicht bestätigen, aber ich habe mit einem hiesigen Arzt telefoniert, der glaubt, es sei wahr. Er könne das Krankenhaus nicht erreichen, weil syrische Truppen inzwischen bis an den Rand dieses Bezirkes vorgerückt sind. Es ist noch keine Invasion der Stadt, aber ständiges Artilleriefeuer. Was wir zwischendurch hören, sind die Rebellen, die auf das Feuer der Armee aus Kalaschnikows antworten. Eine ziemlich sinnlose Geste. Als diese Angriffe begannen, liefen die Menschen noch hinaus auf die Straßen und riefen, Gott ist groß. Tatsächlich können sie hier absolut nichts gegen die regimetreue Armee tun, außer in den Treppenhäusern Schutz zu suchen.
Das berichtet der Brite Paul Wood aus der umkämpften Stadt Homs. Wood arbeitet als Reporter der öffentlich-rechtlichen Kollegen der BBC und ist einer der wenigen Journalisten, die zurzeit in Syrien sind. Seinen Bericht sendet er aus einem Keller, in dem er sich vor den Armeeangriffen schützt. Unser Korrespondent Ulrich Leithold berichtet über Syrien. Er erhält seine Informationen vorwiegend aus geschmuggelten Videos, Filmen und aus Telefonaten und kann so schildern, was der Reporter in Homs im Keller miterlebt.
In Homs herrscht Krieg. Die Hauptstadt des Aufstands gegen Assad liegt unter schwerem Beschuss durch Panzer und Artillerie. Explosionen, Raketeneinschläge, eine Pipeline fliegt in die Luft. Die Stadt ist abgeriegelt, unabhängige Beobachter fehlen, über Opfer kann man nur spekulieren. Amateurvideos zeigen furchtbar zerfetzte Menschen. Abu Abdul al-Homsi kam telefonisch raus aus Homs. Seit heute früh um 3 schießen sie auf die Stadt. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir sind hilflos. Das ist Horror, ein neues Massaker des kriminellen Regimes. Wir rufen einfach nur um Hilfe. Die Zeit gewaltfreier Proteste in Homs ist Vergangenheit. Spätestens seit dem Nein Russlands und Chinas im UN-Sicherheitsrat zur Verurteilung des Assad-Regimes. Die Syrer verlieren ihren Glauben an friedlichen Regimewechsel. Deshalb bewaffnen sie sich. Das Veto im Sicherheitsrat ist die beste Rekrutierung, die sich die freie syrische Armee wünschen kann. Shadi Hamid vom renommierten Brookings-Institut in Doha. Die Deserteure werden Zulauf bekommen, auch frische Waffen. Diplomatische Karten scheinen ausgereizt. Der morgige Besuch des russischen Außenministers Lavrov bei Assad, ein Muster ohne Wert. Syrer in Homs kommentieren das Eintreten Moskaus und Pekings für das Regime auf ihre Weise. Danke Russland, danke China. Die USA reagieren mit Schließung ihrer Botschaft in Damaskus wegen fehlender Sicherheit. Deutschlands Vertretung ist bereits zu, auch die Kanadas. In Syrien läuft alles auf Bürgerkrieg raus, auf die militärische Lösung. Der Ball ist nicht mehr bei der UNO oder der Arabischen Liga, weil Syrien nicht kooperiert. Jetzt muss man an Finanzierung und Bewaffnung der freien syrischen Armee denken, an Sicherheits- und Flugverbotszonen. Das ist alles noch sehr frisch, aber man muss drüber nachdenken. Dass das System Assad von innen zerbröselt, ist unwahrscheinlich. Sein Sicherheitsapparat in 11 Amtsjahren von Vertrauten durchsetzt, zeigt keine Auflösung. Seine Mittel sind längst noch nicht ausgeschöpft, militärisch wie materiell. 3/4 seiner Soldaten waren noch gar nicht eingesetzt. Assad habe ein finanzielles Polster von 12 Milliarden Dollar, wissen Experten.
Das palästinensische Volk ist ein unglückliches. Nicht nur, weil es in ständigem Streit mit Israel steht, sondern auch, weil die, die für Palästina kämpfen, tief zerstritten sind. Oder besser gesagt, verfeindet. Damit soll ab heute Schluss sein. Die Hamas regiert im Gazastreifen mit eiserner Hand, ist für den Westen ein Haufen von Terroristen und wird vom Iran unterstützt. Die gemäßigtere Fatah regiert im Westjordanland und hat mit Mahmoud Abbas einen Präsidenten, der vom Westen unterstützt wird. Der wird jetzt auch Chef einer Übergangsregierung von Fatah und Hamas. Das haben die beiden Gruppen in Katar ausgehandelt. Sebastian Engelbrecht.
Hamas-Chef Khaled Mashal schlug persönlich Mahmoud Abbas als Übergangsministerpräsidenten vor. der akzeptierte. Vermittler des Abkommens ist der Emir von Katar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Ein Regierungssprecher verkündete in Doha feierlich: Die Bildung einer palästinensischen Übergangsregierung unter Präsident Abbas und aus Technokraten als Ministern. Diese Übergangsregierung soll die längst überfälligen Wahlen des Parlaments und des Präsidenten organisieren. Zudem einigten sich Hamas-Chef Khaled Mashal und der Fatah-Vorsitzende Mahmoud Abbas darauf, die politischen Gefangenen der jeweiligen Gegenseite freizulassen. Wann genau die Wahlen stattfinden sollen, steht noch nicht fest. Nach Agenturberichten wollen Hamas und Fatah das Datum am 18. Februar bei einem Treffen von Vertretern beider Seiten in Kairo bekannt geben. Hamas-Chef Khaled Mashal beteuerte, sein Gegenüber Mahmoud Abbas und er selbst meinten es sehr ernst. Sie wollten die Spaltung der Palästinenser überwinden und die Versöhnung der beiden großen Parteien voranbringen. Für das Zentralkomitee der Fatah kommentierte Hanan Ashrawi die Erklärung von Doha in Ramallah. Das zeigt eine echte Anstrengung, um aus dieser Sackgasse herauszukommen. Es ist keine Dauerlösung, einen Präsidenten als Ministerpräsidenten zu haben, aber es ist eine Lösung, um die Situation zu beenden und die Versöhnung umzusetzen. Die Reaktionen aus Israel sind skeptisch bis ablehnend. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Rande einer Fraktionssitzung seiner Likud-Partei: Die Hamas ist eine Terrororganisation, die sich die Auslöschung Israels zum Ziel gesetzt hat und vom Iran unterstützt wird. Ich habe in der Vergangenheit oft gesagt, dass die palästinensische Autonomiebehörde wählen muss zwischen einem Bund mit der Hamas oder einem Frieden mit Israel.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wer auf seinem Laptop eine Datei hat, die den anheimelnden Titel trägt, wie man in der Küche seiner Mutter eine Bombe baut, der könnte vielleicht nicht nur beten und meditieren wollen, macht sich aber in Deutschland nicht strafbar. In England schon. Zwei deutsche Islamisten aus Solingen in Nordrhein-Westfalen sind heute in London unter anderem deswegen vor Gericht gestellt und verurteilt worden. Sie hatten Glück, das Strafmaß für die beiden blieb relativ niedrig. Aus London, Thorsten Huhn.
16 und 12 Monate Gefängnis. Mit diesem Urteil sind die beiden jungen Männer aus Solingen relativ glimpflich davongekommen. Der zentrale Londoner Strafgerichtshof Old Bailey verurteilte Christian E. und Robert B., weil sie Texte mit sich führten, die bei einem terroristischen Akt hilfreich sein könnten. Da sie nur die Hälfte der Strafe absitzen müssen, kommt Robert B. nach halbjähriger Untersuchungshaft praktisch gleich frei. Christian E. muss noch etwa 4 Monate absitzen, bevor er nach Deutschland zurückkehren darf. Die beiden Männer hatten sich am vergangenen Donnerstag überraschend für schuldig bekannt, nachdem sie bei früheren Anhörungen geschwiegen hatten. Jetzt aber gaben sie zu, dass sie bei der Einreise nach Großbritannien im Besitz von Unterlagen waren, die bei der Vorbereitung und Ausübung von Terroraktionen hilfreich sein könnten. So fanden sich auf ihren Laptops Artikel mit Titeln wie »39 Möglichkeiten, den Dschihad zu unterstützen« oder »Wie man in der Küche seiner Mutter eine Bombe baut«. Auch islamische Hetzschriften entdeckten die Ermittler. In Großbritannien ist schon der reine Besitz solcher Schriften strafbar, im Gegensatz zu Deutschland. Christian E. hatte zu seiner Verteidigung angeführt, er habe nicht gewusst, dass die Texte auf der Insel verboten sind. Er habe sich lediglich einen umfassenden Überblick über alle Richtungen des Islam verschaffen wollen. Für das Gericht sprach aber gegen ihn, dass auf seinem Laptop keine Texte gespeichert waren, die moderaten Richtungen des Islam zuzurechnen wären. Der Vater des 28-jährigen Christian E. hatte vor Gericht versucht, die guten Seiten seines Sohnes darzustellen und erklärt, er sei in der Solinger Moschee verblendet worden. Die beiden jungen Männer werden der Solinger Salafisten-Szene zugerechnet. Sie waren am 15. Juli bei der Ankunft mit einer Fähre im Hafen von Dover festgenommen worden, offensichtlich nach einem Hinweis der deutschen Sicherheitsbehörden an ihre britischen Kollegen. Seither saßen sie in einem Hochsicherheitsgefängnis in London in Untersuchungshaft.
Und wir bleiben noch ein paar Minuten in Großbritannien. Mit 25 Königin werden und dann 60 Jahre lang Ansprachen halten, Familie organisieren, weitere Ansprachen halten, Hände schütteln, Ansprachen beim Dinner halten, noch mehr Hände schütteln, Hüte spazieren tragen. Die britische Königin Elisabeth II. Hat heute vor 60 Jahren den Thron bestiegen und ihn seitdem mit eiserner Disziplin ausgefüllt und mit Würde und stiller Autorität. So hat es jedenfalls der britische Premierminister Cameron heute ausgedrückt. So richtig wird erst im Juni gefeiert, dann ist in Großbritannien das Wetter manchmal auch etwas besser. Heute besuchte die Königin eine Schule und ein Rathaus. Business as usual im Reich von Queen Elizabeth. Sebastian Hesse.
Sie sei tief bewegt angesichts der Anteilnahme an ihrem 60. Thronjubiläum, ließ die Queen heute früh verlautbaren. Gleichzeitig erneuerte sie ihr Versprechen, ihr Leben dem Dienst am britischen Volke zu widmen. Für die Regentin persönlich ist der 6. Februar eher ein Tag der Trauer, den sie traditionell zurückgezogen verbringt. Es sagt viel über ihre Persönlichkeit, dass die Erinnerung an den Vater, König George VI., dem sie ausgesprochen nahe gestanden haben soll, schwerer wiegt als die eigene Proklamation als Königin von England und Staatsoberhaupt von 15 weiteren Staaten.
The High and Mighty Princess Elizabeth Alexandra Mary is now
Zum Auftakt des Diamond Jubilee-Jahres brach die Queen heute mit ihrer jahrzehntealten Gewohnheit, indem sie am Vormittag zwei Repräsentationstermine wahrnahm. Im Rathaus von King's Lynn in Norfolk und der Dursingham Infant and Nursery School, einer Privatschule. In London begleiten Salutschüsse den Jahrestag. Im Hyde Park werden 41 abgefeuert, am Tower dann 62. Ansonsten hat der Buckingham Palace zwei offizielle Fotos der Queen und ihres Gatten Prinz Philip veröffentlicht. Das war's. 11 Premierminister hat Elisabeth II. Im Laufe ihrer Regentschaft kommen und gehen sehen. Amtsinhaber David Cameron ist der 12. Bis heute trifft sich Elisabeth II. Jeden Mittwoch mit dem jeweiligen Premier. Frühere Amtsinhaber gaben dieser Tage in Interviews zu Protokoll, wie wohltuend diese Treffen seien. Man könne sich in ihrer Gegenwart die Sorgen von der Seele reden, ohne auf parteipolitische Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Großbritanniens Republikaner sehen das jedoch kritischer. Sie monieren, die Queen würde bei diesen Treffen Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen. Der Nachweis darüber steht jedoch aus. Zum Start der Jubiläumsfeierlichkeiten wurde eine Stiftung ins Leben gerufen, die der frühere Premier John Major leitet. Der Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust, der Notleidenden im ganzen Commonwealth zugutekommen soll. Die eigentlichen Festivitäten finden dann Anfang Juni statt, wenn die Untertanen ihrer Majestät zwei extra Feiertage spendiert bekommen. Daran jedoch ist bereits Kritik laut geworden. Vertreter der britischen Wirtschaft beklagen die Einbußen durch zwei arbeitsfreie Tage.
Vor 18 Monaten begann für den spanischen Radprofi Albert Contador der Abstieg. Er wurde bei einer Dopingkontrolle positiv getestet. Heute erst hat das internationale Sportgericht CAS sein Urteil gefällt. Ein hartes Urteil. 2 Jahre Sperre, Aberkennung aller Siege seit Juli 2010 und vielleicht muss er auch noch die Preisgelder zurückgeben, die er dafür kassiert hat. In Spanien ist die Empörung groß. Viele vermuten, Contador, der die Tour de France immerhin 3-mal gewonnen hat, sei nur ein Sündenbock. Aus Madrid, Nicolas Buschlüter.
Das Dopingurteil war noch gar nicht verkündet. Da standen schon Übertragungswagen des spanischen Fernsehens vor dem Reihenhaus von Alberto Contador unweit von Madrid. Doch wie der Radprofi den Schlag verkraftet, können die Journalisten nicht herausfinden. Denn Contador wagt sich nicht an die Öffentlichkeit. Zumindest noch nicht. Bürger des kleinen Ort Pintos sind trotzdem geschockt und nehmen ihren Nachbarn in Schutz. Das ist alles Betrug. Wir Spanier werden wie Idioten dargestellt. Andere Fahrer haben doch viel Schlimmeres gemacht. Was Contador jetzt machen müsste, ist auspacken und erzählen, was die anderen alles tun, zum Beispiel Armstrong. So sehr sie den reingewaschen haben, den müssen sie doch bestrafen. Der hat doch nichts gemacht und jetzt nehmen sie ihm alles weg, der Arme. Und aus Pinto ist er auch noch. Auch der spanische Radsportverband ist enttäuscht. Präsident Juan Carlos Castaño sagt, man habe mit einem positiven Urteil gerechnet. Wir werden Contador weiterhin unterstützen. Das Urteil nehmen wir zwar zur Kenntnis, teilen es aber nicht. Carlos Sastre, der spanische Toursieger von 2008, meint, das Urteil entbehre jeder Logik. Man könne einen Profi nicht zu einer Sperre verurteilen, wenn ihm kein Doping nachzuweisen sei. Die Begründung des Urteils lässt viele Spanier rot sehen. Contador hatte den Nachweis des Kälbermastmittels Clenbuterol in seinem Blut mit dem Verzehr eines verunreinigten Stück Fleisches begründet. Das Gericht in der Schweiz sagt nun, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass dieses Fleisch für die positive Probe verantwortlich sei. Ex-Toursieger Delgado. Der Gerichtshof sollte kein Exempel statuieren, sondern nur anhand der Fakten urteilen. Und wenn es Zweifel gibt, auf keinen Fall die Höchststrafe verhängen, wie in diesem Fall. Dieser Kioskbesitzer vermutet sogar eine internationale Verschwörung gegen den spanischen Sport im Allgemeinen. Wir gewinnen momentan alles, im Radsport, beim Motorsport und im Fußball. Irgendjemand scheint das nicht zu gefallen und deshalb machen sie uns fertig. 30 Tage hat Contador nun Zeit, Einspruch einzulegen vor einem Schweizer Zivilgericht. Fast alle Spanier erwarten, dass er das Urteil gegen ihn nicht akzeptieren wird.
In 2 Jahren Geschäftstätigkeit, ein Umsatz von 43 Millionen Euro, über 200.000 Kunden in aller Welt, 300.000 Euro Reingewinn. Das sind ganz gute Zahlen für ein mittelständisches Handelsunternehmen. Blöd nur, wenn der Handelsgegenstand ein ganz klein bisschen außerhalb der Legalität liegt. Es ging nämlich um den Vertrieb von Anabolika. Das bringt jetzt einen Mann aus Bonn 4,5 Jahre ins Gefängnis. Der Chef des Dopingmittelrings ist noch nicht gefasst. Das ist einer der größten Ringe gewesen, die die Polizei in den letzten Jahren aufgedeckt hat. Jochen Hilgers.
Der geständige Angeklagte hatte als Vertriebschef eines internationalen Rings im Internet illegale anabole Steroide vertrieben. Das Gericht hatte anhand von Unterlagen alleine 107.000 Verkaufshandlungen nachweisen können. Der Ring hatte insgesamt von 2008 bis Ende 2010 Anabolika im Wert von rund 43 Millionen Dollar an mehr als 200.000 Kunden weltweit verkauft. Der Pressesprecher des Bonner Landgerichts Philipp Prietze zur Urteilsbegründung.
Nach den Feststellungen der Kammer handelt es sich um eine weltweit tätige Organisation, die hauptsächlich über das Internet verkehrt hat. Das heißt, persönliche Kontakte fanden nur so wenig wie möglich statt. Der Angeklagte ist nach den Feststellungen als Controller zu bezeichnen, also war mit der Buchhaltung und mit der Kontrolle beschäftigt.
Der Angeklagte, der in Bonn mehrere defizitäre Modeboutiquen betrieb, erhielt für seine Tätigkeit rund 300.000 Euro. Das Geld floss zum überwiegenden Teil zum Schuldenabbau in seine Boutiquen. Der Angeklagte firmierte als Vertriebschef des Rings Gene XXL unter dem Pseudonym Mr. Moxie. In Hongkong wurden demnach die Grundstoffe eingekauft und in einem Lager auf Nordzypern versandfertig gemacht. Nur wenige Lieferungen wurden vom Zoll der jeweiligen Empfängerländer abgefangen. Die Organisation war streng arbeitsteilig strukturiert. Niemand, so der Richter, kannte seine Kollegen. Alles wurde über das Internet organisiert. Der 33-Jährige war durch einen anonymen Hinweisgeber aufgefallen. Als das BKA einen Testkauf tätigte, klickten dann die Handschellen.
Meteorologen sagen, die letzte Nacht sei wohl die kälteste dieses Winters gewesen. Ab morgen würde es, wärmer, will man nicht so richtig sagen, also weniger kalt. Ganz Europa ist ein Eisschrank. Mehr als 300 Menschen sind bisher gestorben. In der Gemeinde Quilda in Tschechien sank die Temperatur auf minus 39,4 Grad. Aus Mallorca ist es so kalt wie seit 40 Jahren nicht mehr und bei uns in Deutschland kommt die Binnenschifffahrt zum Erliegen. Kanäle und Flüsse werden gesperrt. 29 Grad minus wurden in Bayern und Ostdeutschland erreicht. Einer der 4 kältesten Orte in der letzten Nacht, das war Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern. Unser Reporter Sebastian Welzel ist hingefahren und hat gesehen, die Ueckermünder nehmen es gelassen.
Wer unterwegs ist, legt schon mal einen Schritt zu. Die Mützen sind tief ins Gesicht gezogen, die Schals vor die Münder gelegt. So mancher Unerschrockene wagt sich aber sogar aufs Fahrrad. Mit Fellmütze und dicken Handschuhen radelt eine Dame den Gehweg entlang.
Sehr frisch, aber macht Spaß. Macht mir gar nichts aus. Das ist ein sonniges Gemüt und die frische Luft tut gut und man erfrischt seinen Geist dadurch auch ein bisschen.
Nur ein paar Schritte weiter wird sogar draußen gearbeitet. Peter Heller und sein Kollege müssen eine Stromleitung reparieren. Mit Kapuze und dicker Wattejacke steht der Monteur an einem hüfttiefen Loch und schaufelt das Kabel frei. Gut eine Stunde haben die beiden Männer gebraucht, um so tief in den Boden zu kommen.
Naja, ist ja zu sehen. Wir sind mit schwerer Technik hier dran. Ne? Das ist ein Elektrohammer. Ja, stellenweise so 40 Zentimeter ist gefroren.
Helfried Klieve muss an seinem Arbeitsplatz nicht frieren. Er ist der Chef einer Autowerkstatt. Den ganzen Tag hat seine Mannschaft zu tun. Gerade ist ein Schneepflug der Stadtreinigung dran. Er sollte eigentlich heute die Gehsteige in Ueckermünde räumen.
Das ging heute Morgen 6:30 los, bis jetzt. Ja, auch eingefroren. Diese Probleme alle. Man hat mal Filter rausgenommen, neuen Filter drin. Morgen ist dasselbe wahrscheinlich wieder.
Auch Siegfried Rutz macht sich keine Sorgen. Er betreibt eine Gärtnerei in Ueckermünde, hat gerade seine Gewächshäuser inspiziert. 2 hängen am Dach, dicke Eiszapfen, drinnen ist aber alles in Ordnung, sagt er.
Wir haben da im Haus ein paar Primeln, die frieren so ein bisschen ein. Und dann, wenn die Sonne scheint, tauen sie wieder auf. Stiefmütterchen haben wir, Freilandstiefmütterchen, die können das alles ab.
Die Kälte aushalten, das können auch Dutzende Spaziergänger am Stettiner Haff. Der Ueckermünder Strand liegt unter einer Schneeschicht, das Wasser ist zugefroren. Bis zum Horizont reicht die weiße Fläche, die in der Sonne glitzert.
Herrlich, herrlich. Ja, wir sind bei Wind und Wetter sowieso immer draußen.
Und der Hose an, das ist gut, das reicht dann. Fliegt sich ja und dann ist es nicht so kalt.
Die Sonne scheint so herrlich und wir haben schönen, herrlichen blauen Himmel. Also was was wollen wir mehr?
Vielleicht dann doch ein paar Grad mehr. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Rüdiger Mark wünscht Ihnen noch einen schönen, warmen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.